Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Ja, spät, aber doch noch rechtzeitig vor dem Frühlingsanfang begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Motivklingel. Das ist heute Nummer 41. Und nachdem ich schon einigermaßen traurige Kommentare auf dem Blog bekommen habe, sei hier nochmal versichert, auch wenn ich mich rar mache, ich habe absolut nicht vor, aufzuhören. Ich muss meine Zeit ein bisschen einteilen. Und deshalb gibt es eine Motivklingel, wenn ich A, Themen habe und B, Zeit und Muße, mich darum zu kümmern, dass ich die auch einspiele. Themen habe ich einige. Es liegt auch noch eine Mail, ich glaube, vom Max herum, die noch ein interessantes Thema enthält. Aber diesmal ist es ein Input vom Jogging Michael, den ich heute als Hauptthema nehme. Und damit läute ich eine Sendung ein rund um das Thema Buchtipps und sogar einen Audiobeitrag zum Thema Buch gibt's auch noch, haben wir auch noch mitgebracht. Ja, von Michael ist eine Mail reingeschneit, im wahrsten Sinne des Wortes, das war nämlich kurz vor Weihnachten, insofern ist sie tatsächlich geschneit. Und er hat eine Frage zu Fotobüchern. Er sagt, nachdem ich nun schon 2 Fotobücher in chronologischer Reihenfolge erstellt habe, würde ich mir einen anderen kreativen Aufbau wünschen. Vielleicht alphabetisch, auf jeder Doppelseite Bilder zu dem Seitenbuchstaben oder kannst du mir Hilfestellung geben und vielleicht eine Sendung drüber machen. Dir und Chris eine schöne und gesunde Weihnachtszeit and a happy new year from the Jogging Michael. Jawohl, ja. Und ich habe ihm damals geantwortet, ich muss noch eine Zeit lang auf dem Thema rumdenken. Weil mir das auch immer so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, wenn ich mich dran setze und versuche, aus meinen Himalaya-Bildern irgendwie ein Buch zu machen. Meistens endet es beim Versuch, weil ich die Energie nicht habe oder schlicht und ergreifend zu faul bin, es zu Ende zu machen. Aber ja, das gibt tatsächlich da so ein paar Ideen, wie man an die Sache herangehen könnte. Chronologisch, das ist natürlich so das, was einem zuerst einfällt, weil es für einen selbst sehr schlüssig ist. Gerade wenn man so aus dem Urlaub wiederkommt, dann sind die Erinnerungen ja noch sehr frisch und dann fällt es einem auch recht leicht, auch besonders anhand der Daten, so die Urlaubsreise nachzustellen, indem man sich irgendwie von den einzelnen Tagen jeweils die besten Bilder raussucht und dann auch quasi in chronologischer Abfolge ein visuelles Tagebuch erstellt. Aber diese zugrunde liegende Ordnung ist natürlich etwas, was sich in den seltensten Fällen wirklich im Bild zeigt. Also das ist ja quasi was auf einer Metaebene, denn ich sag mal, man hat jeden Tag im Urlaub einen Morgen und einen Abend und an vielen Tagen ist das Wetter schön und man fotografiert viel in der Sonne oder so. Also das ist sehr, sehr schwierig, einen Zeitablauf tatsächlich in diesen Bildern über einen Zeitraum von 3 Wochen tatsächlich so sichtbar zu machen, dass sich für den Betrachter eine Art visueller roter Faden durch das Ganze ergibt. Und wenn man dann selber auch vielleicht schon Distanz zum Urlaub hat und schaut sich das ein halbes Jahr, ein Jahr oder noch später irgendwann mal wieder an, dann ist man fast schon wie ein anderer, wie ein dritter Betrachter und kann das vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen. Also das Ordnungsprinzip, was einem erstmal so das Naheliegendste war, wird vielleicht das, was am Ende das am entfernten Liegendste ist. Und das Problem, vor dem man hier steht, ist im Grunde das, die Bilder mit einer visuellen Klammer zu versehen. Also etwas, das sich dem Betrachter immer wieder erschließt und trotzdem irgendwo das Erlebnis, die Reise oder das Thema schlüssig macht und miteinander verbindet. Und da kann man ganz grob mal in 2 Kategorien denken. Zum einen in der Kategorie Gleiches und zum anderen in der Kategorie Gegensätze. Aber selbst die beiden Hälften, Gleiches und Gegensätze, da steckt noch eine ganze Menge drin. Also wenn ich mal mit dem ersten anfange, gleich und gleich gesellt sich gerne sozusagen, dann könnte man, das sind jetzt alles nur Vorschläge, visuelle Klammern finden durch, die Anordnung von Bildern gleicher Lichtstimmungen zusammen auf einer Seite oder auf einer Doppelseite. Also Bilder, die man beim ähnlichen Licht aufgenommen hat, die man vielleicht abends gemacht hat oder im Mittagslicht oder mit, wo man an den sehr starken Schatten erkennen kann, dass die Sonne ähnlich stand. Also Bilder, die wahrscheinlich am ehesten, kann man sagen, eine ähnliche Stimmung widerspiegeln, die durch das Licht hervorgerufen wird. Also Abendlicht ist jetzt zum Beispiel etwas sehr Prägnantes, wenn alles in warmen Farben leuchtet, so wenn die Sonne flach einfällt. Sowas könnte man zum Beispiel miteinander kombinieren. daraus abgeleitet quasi schon, ähnliche Lichtstimmungen haben sehr häufig ähnliche Farben. Man könnte also auch das Ganze noch mehr auf die Spitze treiben und sagen, ich sortiere das im Buch nach Farben, die Bilder. Also das kann man natürlich alles auch nicht nur für ein ganzes Buch machen. Das kann man sich auch immer überlegen, ob man das vielleicht nur für ein Kapitel tut. Das könnte durchaus ein interessantes Ordnungsprinzip sein, mal für das ein oder andere. Immer auch dran denken, man muss auch nicht alles wirklich formatfüllend machen. Es gibt Bilder, die sind so gut, denen gönnt man eine Doppelseite oder eine einzelne Seite. Und es gibt vielleicht Bilder, die sind für sich alleine nicht so sprechend, ergeben aber in der Gruppe, also mit vielen Ähnlichen, eine schöne Seite. Dass man halt sagt, man macht eine ganze Seite voll mit ganz, ganz vielen kleinen Bildern, die aber schön zueinander angeordnet sind und die alle etwas Ähnliches zeigen. Also zum Beispiel alle Motive in Gelb oder alle Motive in Rot oder sowas zeigen. Also diese Sorte Sammlungen, ich habe da schon mal auch darauf hingewiesen, es gibt ja das Buch von Mante, Serielles Arbeiten, der hat die Bilder darin auch zum Teil ähnlich angeordnet, dass die wirklich miteinander auch sprechen, weil sie Teile einer gleichen Serie sind oder alle dieselbe Farbe haben zum Beispiel. Und was man natürlich auch zum Thema Gleiches machen kann, sind gleiche Formen oder gleiche Arten. Das wiederum kann man auch wieder unterschiedlich interpretieren. Man kann Bilder miteinander kombinieren, zueinander anordnen, die zum Beispiel denselben Bildaufbau haben. Gerade wenn der Bildaufbau grafisch sehr stark ist, sodass sich ganz klar Formen ergeben, ganz klare Flächen ergeben, woraus man diese Gleichheit dann auch ablesen kann. Also natürlich sollten viele Bilder einen Vorder-, Mittel-, Hintergrund haben, aber haben das auch, aber das ist noch oft nicht stark genug, um wirklich diesen gleichen Bildaufbau erkennen zu lassen. Aber gerade bei vielleicht minimalistisch gestalteten Bildern, bei Architekturaufnahmen oder so, kann das ein Ordnungsprinzip sein für eine visuelle Klammer. Zum Beispiel lauter Bilder, die symmetrisch aufgebaut sind oder die sehr stark mit den Formen von Dreiecken spielen oder. Also da kann man wirklich, das kann man letztlich erst entscheiden, wenn man das Bildmaterial vor sich hat. Ist aber auch eine Möglichkeit, Bilder miteinander zu gruppieren. Dann das gleiche Motiv oder das gleiche Thema. Jetzt mal ganz simpel gesagt, also wenn ich in ein fremdes Land reise, dann mache ich mir manchmal auch den Spaß, so ganz banale Dinge zu fotografieren. Es kann sein, dass ich mal Wäscheleinen fotografiere und was daran hängt oder Türen und Fenster, weil in jedem Land werden Eingänge oder Fenster anders gestaltet, anders geschmückt. Und das ist dann für mich kein künstlerisch wertvolles Bild, aber in der Summe der Sammlerstücke, die ich da mitbringe, daraus ergibt sich ein Eindruck über die Kultur oder über das Land. Und dann kann es durchaus sein, dass ich mal auf einer Seite 9 Türbilder oder 9 Fensterbilder oder 9 Wäscheleinbilder oder 9 Bilder von abgelegten Schuhen oder sowas miteinander kombiniere. Jedes vielleicht nur klein, aber in der richtigen Anordnung sprechen die zusammen genau wie ein großes Bild. Was könnte man machen? Gleiches Thema wäre auch eine Möglichkeit. Also da geht es über das eigentliche Motiv hinaus, sondern wirklich über die Idee, Thema, die Idee, Geschichte, die hinter einem Bild steckt. Sowas kann man miteinander kombinieren. Oder auch Bilder der gleichen Orientierung. Das könnte auch eine Klammer sein, hochformatige Bilder miteinander kombinieren. Das ist nicht so stark, aber das kann man als Zusatzmöglichkeit vielleicht noch mit reinnehmen, Hochformate, Querformate. Oder richtig stark wird es, wenn man sagt, ich nehme Bilder gleichen Zuschnitts, also ähnliche Crops, gleiche Seitenverhältnisse. Das funktioniert gerade bei extremen Zuschnitten gar nicht schlecht. Ich habe das mal gesehen in einem Fotobuch, ich weiß nicht mehr in welchem, da waren 3 sehr, sehr starke, schmale Hochkantbilder, also die quasi eigentlich nur Streifen waren, miteinander kombiniert und bilden dann quasi in ihrer Art schon fast ein Triptychon oder wenn es halt nur 2 sind, ein Diptychon. Also die kann man dann auch sehr schön miteinander verbinden. Möglicherweise kann man sogar durch diese 3 Bilder mit einem ähnlichen Zuschnitt tatsächlich auch die Geschichte weiterlaufen lassen. Oder es sind halt wieder verschiedene Ansichten ein und derselben Sache in einem sehr starken Zuschnitt. Also damit kann man auch viel spielen. Man kann ohnehin, was den Zuschnitt angeht, ja viel mutiger sein und auch im Nachhinein nochmal schauen, gibt es Dinge, die ich weglassen kann oder wirkt das Bild noch stärker, wenn ich den Crop sehr extrem mache. Und wenn man davon mehrere hat, vielleicht, dann lohnt es sich damit mal ein oder zwei Doppelseiten tatsächlich auch zu gestalten. Das ist natürlich nichts, was man durch ein ganzes Buch zieht, aber das kann durchaus mal für den einen oder anderen Hingucker immer wieder auf den Seiten sorgen. Dann gerade, wenn es so um Urlaube oder um Reisen geht, vielleicht auch, manchmal macht man auch vielleicht ein Fotobuch, was über eine Reise hinweg geht, wo man einfach ähnliche Sachen mehrere Reisen zu einem ähnlichen Thema hinterher zusammenfasst in ein Buch, dann könnte man alles, was am gleichen Ort entstanden ist, zusammenfassen zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Also sowas zum Thema Gleiches. Ich summiere das nochmal kurz auf. Gleiche Lichtstimmung, gleiche Farbigkeit, gleiche Formen, gleicher Bildaufbau, gleiches Motiv, gleiches Thema, gleiche Orientierung, gleicher Zuschnitt. Gerne auch ganz extreme Zuschnitte zu einem Diptychon oder Triptychon zusammenfassen. Bilder vom gleichen Ort, Bilder von der gleichen Konstellation. Zum Beispiel eine Szene mit Menschen in einem Café. Da kann es durchaus sein, dass man davon in einem Urlaub mehrere einfängt, in verschiedenen Orten, zu verschiedenen Tageszeiten. Aber es sind immer Menschen in einem Café. Also da könnte man tatsächlich ein eigenes Kapitel draus machen. Ja, und wenn man das jetzt mal genau andersrum betrachtet, das Thema Gegensätze, Kontrapunkte kann auch sehr gut funktionieren, ist ein bisschen schwieriger vielleicht zusammenzustellen, dass man genau entgegengesetzte Bildaussagen zum Beispiel macht. Das geht besonders schön bei Szenen, in denen Menschen beteiligt sind. Und durch solche gegensätzlichen Bildaussagen kann man durchaus auch eine Geschichte unterstreichen oder man kann, wenn es gerade um Gestik geht und man nimmt extreme Gegensätze, kann man tatsächlich auch Komik ausdrücken, alleine dadurch, dass man diese Gegensätze raffiniert kombiniert. Oder was man machen kann, ist zum Beispiel auch immer die Totale von etwas zeigen und ein Detail. Also immer Detail gegen Totale. Einfach versus komplex. Das ist auch eine schöne Art und Weise, einen Gegenstand quasi auf zwei verschiedene Arten zu zeigen. Es geht um dasselbe, aber es sind zwei völlig verschiedene Ansichten einer Sache. Oder dunkel gegen hell zum Beispiel. Rot-Grün-Kontrast gegen einen anderen Farbkontrast. Also dass man wirklich versucht, die Gegensätze ganz stark als Klammer wieder zu verwenden. Aber sie müssen dann halt auch wirklich sprechen. Sie müssen eindeutig als Gegensatz zu erkennen sein. Und das Ganze ist halt, wenn man so etwas durch ein Fotobuch zieht, dann ist das in der Regel sehr schwierig, ein und dasselbe Prinzip durchs ganze Buch zu ziehen. Und das ist vielleicht auch für den Betrachter nicht wirklich das Spannendste. Ich denke, man muss versuchen, diese Klammern in vom Betrachter zu erfassenden Sinneinheiten hinzubekommen. Also durchaus mal, würde ich sagen, kapitelweise zum Beispiel kann es gut sein. Und dann muss man die auch so voneinander abtrennen, dass für den Betrachter auch klar ist, es kommt jetzt was Neues. Und ruhig mal das eine mit dem anderen abwechseln, um halt auch immer wieder diesen Aha-Moment, diesen kleinen Tick, wo die Aufmerksamkeit des Betrachters wieder gefordert ist, sich was auf etwas Neues einzustellen. Aber halt nicht zu oft. Ne, also so ein paar Dinge, die klar sind, ein paar Wiederholungen, ein paar Seiten, die nach demselben Prinzip funktionieren. Und dann eine kleine Pause, vielleicht auch durch eine leere Doppelseite und dann das nächste Prinzip. Und so kann man sich quasi ein Buch aufbauen. Was davon jetzt das günstigste ist und was am besten geeignet ist, das liegt natürlich sehr, sehr stark am vorliegenden Bildmaterial und wie man fotografiert. Wenn man vorher schon weiß, dass man hinterher ein Fotobuch draus machen möchte, kann man natürlich nach solchen Dingen auch gezielt suchen. Also kann quasi für die einzelnen virtuellen Klammern, die einen so durch den Kopf spuken, die man vielleicht zusammen auch mit einem Reisepartner vielleicht schon mal in einem Brainstorming ermittelt hat, man hat sich schon mal eine Liste gemacht oder eine Mindmap oder was auch immer zu dem Thema. Und dann kann man ganz gezielt nach diesen einzelnen Klammern tatsächlich auch fotografieren. Mal schauen, dass man diese Gegensätze bekommt. Also Gegensätze, da muss man schon ein bisschen nach auf Jagd gehen, dass man die findet. Gerade wenn es vielleicht szenische Gegensätze sein sollen. Oder dass man halt, je nachdem, wenn man dann einen Tag mit einer Brennweite unterwegs ist, dann hat man natürlich auch sehr, sehr ähnliche Perspektiven, dass man dann versucht, tatsächlich über gleiche Bildaufbauten vielleicht so eine Klammer zu bedienen, sage ich mal. Also es ist gar nicht verkehrt, sich vorher Gedanken zu machen und dann entsprechend halt auch schon zu fotografieren. Muss aber nicht sein. Ich denke, wenn man genug Material hat, funktioniert das auch hinterher. Ganz, ganz wichtig ist bei solchen Fotobüchern, sich wirklich auch auf die besten Bilder zu beschränken und viel Wert darauf zu legen, dass alles, wovon man nicht hundertprozentig selbst überzeugt ist, das auch rauszulassen. Ein bisschen ist es natürlich davon abhängig, zu welchem Zweck man das Fotobuch macht. Also wenn es ein Erinnerungsbuch ist, dann wird man sicher auch das ein oder andere Bild drin lassen, wo man sagt, okay, das ist vielleicht jetzt ein Schnappschuss, der ist vielleicht vom Bildaufbau nicht perfekt, oder aber der sagt mir was, der bedeutet mir viel oder der bedeutet den Leuten viel, die drauf sind. Aber es, wie gesagt, es hängt vom Sinn und vom Zweck und vom Empfänger des Buches ab. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass man ein Buch vielleicht danach untergliedert, wenn man mit einer Familie unterwegs ist, dass man ein paar Seiten für den einen gestaltet und ein paar Seiten für den anderen. Also, dass man versucht, vielleicht ein Thema draufzusetzen, sag ich mal, für Anne und dann Bilder, die für sie wichtig sind und die vielleicht für sie ein geschlossenes Kapitel ergeben, vielleicht auch aufgrund der Bedeutung, die dahinter steht. Und ein nächstes Kapitel vielleicht für die Oma oder für einen selbst. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Klammern zu finden, mit denen man so Themenkapitel tatsächlich gestalten kann. Ja, und ein Buch, an dem man unheimlich schön erkennen kann, wie das mit diesen visuellen Klammern funktioniert, ist das Buch, das ich euch heute noch als Buchtipp vorstellen möchte. Das habe ich ja vor ein paar Wochen in einer Fotobuchhandlung gesehen und war so fasziniert, habe da so viel drin geblättert, dass der liebe Chris gleich gemeint hat, er muss es mir schenken, und ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar dafür. Das ist ein total schönes Buch. Und zwar handelt es sich da um den Bildband, der ist bei Taschen erschienen, Paris, Mon Amour. Das ist ein Buch, was wunderbar A, die Geschichte der Fotografie wiedergibt und B, aber auch ein schöner Streifzug durch die Geschichte von Paris. Es ist zusammengestellt von Jean-Claude Gautran und es vereint in sich 220 Schwarz-Weiß-Fotografien, ist eindeutig eine Liebeserklärung an diese Stadt und hat mich sehr, sehr gefesselt, obwohl ich noch nie in Paris war. Ich bekenne hier eine riesen Bildungslücke. Und was an diesem Buch besonders ist, ist, dass es nicht nach Fotografen geordnet ist. Also man findet nicht zuerst alle Bilder von Cartier-Bresson und dann alle von Kertész und dann alle von Doisneau oder von Helmut Newton. Die sind alle darin irgendwo vertreten. Und es ist auch nicht chronologisch geordnet. Also die Bilder darin, das jüngste ist, glaube ich, von 1860 und das älteste ist von 1860 und das jüngste von 1994, sondern es gliedert sich tatsächlich, ja, man kann sagen, nach Sujets. Es hat einen starken Schwerpunkt auf Straßenszenen, also sehr viel. Wer Street Photography mag und wer wirklich Menschen im Bild mag, der ist bei diesem Buch genau richtig aufgehoben. Aber es gliedert sich nach folgenden Themen. Ich muss mal ins Inhaltsverzeichnis blättern. Also wir haben da zum Ersten ein dreisprachiges Vorwort, eine Einleitung, ist auch sehr interessant zu lesen. Das gibt es in Französisch, in Englisch und in Deutsch. Und dann gibt es grob die Kapitel auf der Straße, Parks und Gärten, Verliebte, Bistros, auf der Bühne, Pariserinnen, Kinder, im Verkehr, das Paris der Barrikaden. Und dann gibt es nochmal die Kommune, die Volksfront und Besatzung und Befreiung und Mai 68. Das sind die Kapitel, in die es sich gliedert. Und was ich vorhin in dem Beitrag über wie gestalte ich Fotobücher gesagt habe, das findet sich hier sehr, sehr schön wieder. Also es sind tatsächlich Bilder, die sehr, sehr häufig sich halt im selben Umfeld abspielen, die dadurch eine sehr starke Klammer haben. Sehr, sehr oft gibt es tatsächlich auch Bilder, die Kontrapunkte setzen. Also gerade bei den Szenen aus den Cafés kann man das finden, dass zum Beispiel ein und derselbe Fotograf dass zwei verschiedene Fotografen Dinge oder Szenen fotografiert haben, die extrem ähnlich sind, also von der Körperhaltung bis über die Elemente im Bild. Und es gibt aber auch welche, die wirklich unglaublich, teilweise mit hoher Situationskomik behaftete Gegensätze widerspiegeln. Dass man fast das Gefühl hat, die Menschen in dem Bild oder die Menschen in den beiden Bildern von zwei verschiedenen Fotografen nehmen aufeinander Bezug oder unterhalten sich quasi durch das, was sie tun, durch die Szene, durch die Körpersprache. Das macht das Buch so spannend zum Durchblättern. Also das ist, man verliert sich drin, wenn man einen Spaß an guter Schwarz-Weiß-Fotografie hat, wenn man Paris mag, wie gesagt, man muss es nicht mal kennen, mich hat es auch gefangen, oder wenn man Street Photography mag und die Geschichte davon tatsächlich auch ein Stück weit wiederfinden will, dann ist das Buch eine Fundgrube. Es wird auch sehr, sehr schön, es werden quasi alle Arten Sind alle Arten vertreten, was Bilder spannend macht, was Bilder schick macht. Es wird genauso mit Unschärfe gespielt wie mit ganz klassischen Bildaufbauten und ganz klassischen Bildern, die halt von vorne bis hinten alles scharf ist. Es werden ähnliche, also verschiedenste Perspektiven verwendet. Man hat hier sehr, sehr schöne Fotos von Vogelperspektiven, von bestimmten Plätzen, wie sie zum Beispiel im Winter aussehen oder wie der Verkehr darin läuft. Und gleichzeitig aber auch Sachen, die wirklich aus der Perspektive des Fußgängers aufgenommen sind oder ganze Bildstrecken, womit Lichtschimmer auf nassen Straßen oder Reflexionen gespielt wird, Schattenspiele, alles das kommt darin vor und es sind sehr, sehr starke Schwarz-Weiß-Bilder und es sind tolle Geschichten, die darin erzählt werden. Was es noch reizvoller macht, ist der Klassepreis. Also das Buch ist so einer dieser üblichen Taschen, Paperback-Bände, schon einigermaßen stabil, aber halt eigentlich, man hat keinen festen Einband, sondern wirklich ein Taschenbuch, aber das ist deutlich mehr als DIN A4 Größe hier und es ist 238 Seiten stark, es hat also schon ein ganz ordentliches Gewicht für ein Paperback und es kostet schlappe 9,99 €, glaube ich, also für unter 10 € oder knapp 10 € seid ihr dabei und es ist ein tolles Geschenk für Fotografiebegeisterte, aber man kann es sich auch gerne mal selber schenken. Ich habe an dem Tag vielleicht mit unlauteren Methoden gespielt, mir ging es nämlich nicht gut, da hat sicherlich die Mitleidsmasche gezogen, also für alle Mädels, das kann auch eine Art und Weise sein, an das Buch zu kommen, aber ganz ehrlich, ich hätte es mir sowieso gekauft, also das Buch war ganz klar schon gekauft, bevor ich es an die Kasse getragen habe. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Buch und jetzt im Moment fällt es mir auch schwer zu podcasten, ich möchte eigentlich fast lieber durchgucken. Also Paris-Freunde, Street-Photography-Freunde, Schwarz-Weiß-Freunde, tolles Buch, sehr, sehr lohnenswert. Und ich verlinke darin in den Shownotes mal zu Amazon, zu der Seite, wo man es bestellen kann. Sei ja nochmal erwähnt, ich bekomme keine Prozente von Amazon, also ich tue es quasi nur als Quicklink, damit ihr, falls ihr interessiert seid, gleich zuschlagen könnt. Ansonsten liegt es, glaube ich, fast in jeder guten Buchhandlung in der Fotoabteilung aus. Also man muss noch nicht mal zu diesen spezialisierten Buchhandlungen, die sehr, sehr viel Fotobücher haben, sondern also eigentlich, was gibt es da? Thalia im Norden Deutschlands, Schmoll und von Seefeld hier rund um Hannover. Also diese ganzen großen Buchhandelsketten haben es sicher da. Bestellt werden kann es sowieso überall. Und ja, extrem lohnenswert auch, wenn man mal gucken will, wie man ein Fotobuch aufbaut, weil da sind tatsächlich diese ganzen Prinzipien zum ganz großen Teil durchexerziert. Und da sieht man, wie schön das funktionieren kann und wie sehr einen sowas dann durch sein Buch durchzieht. Ja, für alle, die mal wieder Lust haben, ein bisschen blättern zu gehen, sei das der Buchtipp für heute. Ebenso lang überfällig wie eine neue Motivklingel ist jetzt auch langsam mal die Lösung der Aufgabe. Und zwar die Lösung für die Auflösung vom Eisernen Fotograf Nummer 14. Da gab es auch dank meiner langen Pause wirklich richtig viele Einsendungen, insgesamt 28, glaube ich. Und vor allem waren das, glaube ich, ja, das waren für mich jetzt die Einsendungen, die bisher alles getoppt haben, muss ich wirklich sagen. Also ihr habt es mir noch nie so schwer gemacht, mir welche rauszusuchen, die ich in der Sendung besprechen möchte. Und bei wirklich einigen von den Bildern habe ich mir gewünscht, dass ich die gemacht hätte. Und bin so doch einigermaßen neidisch auf den ein oder anderen Schuss. Weil es eben so schwer war, mir welche rauszusuchen, habe ich es nicht bei 3 belassen, sondern bei 4. Und also 4, wo ich finde, dass sie genau die Regeln einhalten, die wir hatten. Und zwar waren das ja erstens Architektur, zweitens reduziert und drittens innen. Entschuldigung. Das heißt aber nicht, dass es in dem Diskussionsbeitrag zum Eisernen Fotografen nicht noch andere sehenswerte Bilder gibt. Also zum einen noch viel mehr sehenswerte, die auch alle sich ganz genau an diese Regeln halten. Ein paar sind etwas, haben die etwas gebeugt. So finde ich zum Beispiel das Bild vom John Ferrer total klasse. Das gefällt mir wirklich gut. Das heißt Bewegung im Bahnhof. Ihr könnt ja mal rüber surfen sozusagen, euch das mal ansehen. Ich finde nur, dass es nicht so richtig gut zu den Bedingungen vom Eisernen Fotografen passt. Und da es da einige gab, die mir ebenfalls gefallen und die aber sehr schön die Bedingungen umsetzen, habe ich die dann mal mit reingenommen. Aber insgesamt, wie gesagt, der Diskussionsbeitrag dazu bei Flickr, der ist hoch, hoch sehenswert und ja, geht mal hin, surft mal rein und ja, vielleicht könnt ihr euch auch gegenseitig mal ein bisschen Feedback geben und einfach auch mal immer wieder gucken, gefallen mir da Bilder, warum gefallen sie mir und was sind denn eigentlich die Elemente, die das Bild so spannend machen. Also ich finde ja immer vom Anschauen der Bilder anderer lernt man ja wenigstens so viel wie vom Anschauen der eigenen Bilder. Also meistens lernt man mehr, glaube ich. Gut, dann fange ich mal an. Das erste Bild, was ich mir rausgesucht habe, ist das von Lady Lemming. Das heißt Gegen alle Regeln. Und Gegen alle Regeln, vermute ich, bezieht sich ein bisschen auf den Kommentar, den sie zu dem Bild hinterlassen hat. Sie schreibt da, mir als Fotografin fällt es schon schwer, stürzende Linien im Bild zu haben. Aber ich finde es trotzdem ganz nett. Und ja, sie ist halt ausgebildete Fotografin und nicht nur ja, irgendwie, sondern sie ist Meisterin. Insofern finde ich das nochmal dreimal beeindruckend, dass sie hier mitmacht. Und ich weiß, dass man als Fotograf doch häufig dazu getriezt wird, wenn man Gebäude fotografiert, dass dann wirklich alles schön im Lot ist und die Linien sind gerade und so. Da haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal auch Diskussionen zu in Foren gesehen. Und ich habe das ja letztes Mal beim Thema Architekturfotografie auch aufgegriffen. Das ist dann natürlich der klassische Weg, aber man kann es halt eben auch anders machen. Und sie hat das hier getan. Ich würde mal sagen, das, was man hier auf dem Foto sieht, ist in einer Kirche aufgenommen, würde ich jetzt zumindest denken. Und zwar sieht man dort ja, die eine Front von Kirchenfenstern, sehr moderner Art, die jeweils von Steinelementen oder Steinsäulen, Steinstreben abgegrenzt sind voneinander. Die haben insgesamt einen sehr vertikalen Charakter und sind jetzt leicht rausgekippt. Also ich würde mal sagen, sind das 30 Grad vielleicht, die das Ganze eben nicht gerade aufgenommen ist, sondern gekippt. Dadurch ergeben sich aus diesen steinernen Abtrennungen oder Betonpfeilern dazwischen sehr, sehr dominante schwarze Linien, die auch in dem Bild recht kontrastig rausgearbeitet sind. Und durch diese Kirchenglasfenster scheint von hinten ein relativ weiches Licht, also kein direktes Sonnenlicht, sondern eher ein diffuses Licht, was trotzdem aber dazu führt, dass die Farbe der Fenster sich an der Innenseite dieser Betonstreben so ganz leicht abbildet. Also man hat dann quasi so ein pastellige Farbflächen auf der Innenseite der Betonstreben, dann kommt die vordere Fläche der Streben, die ist rabenschwarz und dann hat man als Kontrast dazu dann noch die etwas stärker farbigen Kirchenfenster dazwischen. Also das Ganze ist quasi eine Anreihung von vertikal, sehr stark vertikal ausgerichteten Flächen unterschiedlicher Farbgebung und unterschiedlicher Helligkeit. Das finde ich an sich schon ein schönes Spiel miteinander. Das kann man auch sehr häufig bei so Glasfenstern sehen, dass die Fenster sind das eine, aber was das Licht damit tut und was das Licht davon abbildet auf angrenzenden Flächen, das ist mindestens ebenso interessant. Und das hat sie hier eigentlich ganz schön eingefangen, finde ich. Dazu gefällt mir sehr gut der Winkel, in dem das gekippt ist. Also es ist nicht so ein üblicher 45-Grad-Winkel, auch laufende Linien nicht ganz genau durch die Ecken des Bildes, sondern das ist schon eindeutig absichtlich gekippt. Das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Winkel, der sieht nicht nach einem Versehen aus, aber der ist auch irgendwie sehr schön subtil in den Rahmen des Bildes reingenommen. Da finden sich schöne Dreiecke, die sich dann aus diesen Anschnitten mit dem Bildrahmen, also mit dem äußeren Bildrand bilden und ja, finde ich extrem simples Bild davon, dass halt wenig Inhalte drin sind, wenig Elemente drin sind, aber von der Ausrichtung und von dem, was es abbildet, gefällt mir das ganz gut. Das ist ein super Beispiel für weniger ist mehr. Das zweite, was ich mir rausgesucht habe, ist das Bild von Doc 2K. Das nennt sich Rapid Bell und hier sieht man, dass man Architektur auch sehr, sehr schön mit dem menschlichen Element verbinden kann und dass das durchaus halt auch Leben ins Spiel bringt, gerade bei so minimalistischen Bildern. Da sieht man, man befindet sich, oder der Mensch mit der Kamera oder damit auch der Betrachter befindet sich, wenn ich das richtig interpretiere, am oberen Rand einer in ein tieferes Geschoss führenden Rolltreppe. Von der Rolltreppe sind aber nur diese spiegelnden Seitenwände dieser Handläufe erkennbar. Im Hintergrund sieht man zum einen einen beleuchteten Teil der Decke, der so in horizontal verlaufende Flächen aufgeteilt ist und da darüber einen weniger beleuchteten, dunkleren Teil der Decke, gegen die man guckt. Man hat also im oberen, naja, fast zwei Drittel des Bildes ist es relativ, ja, mittelgrau, würde ich sagen. Darunter kommen die sehr, sehr unterschiedlich hellgrauen Bereiche der angeleuchteten Decke, die in sich nochmal gestaffelt ist. Und durch dieses Szenario von links Rolltreppenhandlauf, rechts Rolltreppenhandlauf und dahinter halt diese verschiedenfarbig und verschieden strukturierten Deckenbereiche läuft verschwommen eine schwarze Silhouette. Die Silhouette eines vorbeieilenden, ja, Passagiers der Bahn, der S-Bahn, was auch immer. Und dadurch bekommt dieses an sich sehr, sehr düstere Bild und sehr, 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 auch sehr simple und minimalistische Bild hat nochmal eine zusätzliche Komponente, weil diese Silhouette auch schwarz ist und so durchs Bild huscht, ist das eigentlich auch tendenziell eher düster, finde ich, ein bisschen bedrohlich. Die Figur befindet sich in der rechten Hälfte des Bildes und ist offensichtlich auch dabei, rechts aus dem Bild rauszugehen. Das finde ich insgesamt nochmal, das bringt sehr viel Spannung ins Bild, weil die Person eigentlich rechts nicht viel Platz hat. Also die Bewegungsrichtung ist stark abgeschnitten, weil die Person sich schon so weit am rechten Bildrand befindet. Und diese Person unterbricht sehr stark die Symmetrie des Bildes. Also das Bild ist ansonsten perfekt zu seiner Mittelachse symmetrisch. Man sieht oben noch so einen Teil eines Deckenträgers, der das Bild genau in der Mitte zerteilt. Auch die Rolltreppen, dieser rechte und linke Rand von den Rolltreppen, sind genau so platziert, dass sie gleich viel zeigen, links und rechts. Und die Oberkante dieser Rolltreppengeländer bildet genau die horizontale Mittellinie durch das Bild. Also das Bild ist extrem symmetrisch und dann läuft da diese Person, die auch noch Bewegungsunschärfe hat, durch. Also das heißt, totale Statik wird quasi mit dynamischem Element gekontert. Finde ich sehr, 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 sehr klasse. Das gefällt mir extrem gut und ja, da steckt auch so ein bisschen unheimliche, düstere Geschichte drin. Das finde ich sehr, sehr elegant, weil es einfach, ja, Architektur kann ja was sehr Statisches haben. Da ist man manchmal, so fühlt man sich genötigt, durch die Linien die Dynamik reinzubringen. Und hier ist eigentlich, sind die Linien im Bild, die gerade die Statik ausmachen. Und dann huscht da dieser Mensch durch und da kommt sofort Leben ins Bild. Finde ich eine ganz, ganz starke Einsendung auch. Gefällt mir super. So, dann Nummer 3 von Montvarchana. Das heißt auf Linien reduzierte Architektur. Und in dem Bild, das ist jetzt ganz in Grau, Beige und Bronzetönen von der Farbgebung her, sieht man den Blick durch einen langen Säulengang. Der ist aber als solcher kaum noch zu erkennen, weil sehr viel Bewegungsunschärfe mitspielt. Ich habe jetzt den Eindruck, ich bin nicht so gut im Reverse Engineering, aber ich würde mal behaupten, das ist eine Bewegung in der Vertikalen, die das Ganze so schön verschwimmen lässt. Und dann sind auf zum einen halt die Säulengänge so leicht, also die Säulen dieses langen Flurs sehr leicht verwischt. Die Lampen, die von der Decke hängen, also von der hellen Decke im Flur hängen, haben auch insgesamt sehr viel Bewegungsunschärfe in der Horizontalen und links dann nochmal quasi gespiegelt. Die Säulen, die es auch rechts gibt, sind im linken Bereich auch nochmal und durch die Bewegungsunschärfe aber stark aufgelöst in ihrer Form und in ihrer Farbigkeit. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass es keine mittige Komposition ist. Wir haben also die fast rechte Hälfte des Bildes wird eingenommen durch die sehr starken und sehr dominanten und auch noch sehr gut in ihrer Form sichtbaren Säulen. Also der Fotograf stand oder die Fotografin stand etwas außerhalb, also stand nicht mittig in diesem Flur. Und in der linken Hälfte sieht man halt dann den Rest des Ganges mit den Lampen, dem Durchgang weiter im Hintergrund und der zweiten Säulenreihe, die aber nur einen Teil der linken Seite einnimmt. Ist eine ganz andere Art und Weise. Also hier sind noch ein paar Regeln mehr gebrochen. Nicht nur, dass irgendwie die Linien stürzen, sondern es ist auch noch Bewegungsunschärfe drin. Die Kamera wurde eindeutig bei der Aufnahme halt bewegt. Und gleichzeitig ist halt die Farbgebung sehr, sehr schön. Also es ist alles so ein bisschen Ton in Ton. Von hellen Grautönen, aber sehr warmen Grautönen über Beige-Töne in so einen Bronzeton rein. Und man sieht klar, dass es Architektur ist. Man muss es aber auch nicht wissen. Also das Bild hat eine starke abstrakte Wirkung auch und würde ich mir auch glatt so an die Wand hängen. Also das gefällt mir sowohl von der Motivwahl als auch von der Farbigkeit sehr, sehr gut. Und ja, da, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das steht hier nicht, aber ah doch, da unten steht es. Ein Säulengang in Essen. Gut, ich nehme mal an, in einem Gebäude, aber wo genau oder welches Gebäude das ist, weiß ich nicht. Und das ganze Bild besteht tatsächlich aus Licht, Schatten, Linien, Formen. That's it. Mehr ist da nicht. Und finde ich prima. Gefällt mir klasse. Also auch dringender Anschautipp sozusagen. Ja, und dann kommt das letzte Bild, was ich mir rausgeguckt habe. Das ist von Mac Mumpitz und das ist im Grunde ein Klassiker. Was man sehr, sehr häufig sieht, wie ich aber finde, in einer extrem gelungenen Umsetzung. Und zwar hat er in Milbertshofen in München ein Treppenhaus fotografiert. Und zwar von unten nach oben, genau. Also von, nee, ist nicht wahr, down from the top heißt es, von oben nach unten. Und nee, das kann ich, nein, das stimmt nicht. Das muss von unten nach oben sein. Also das ist eins von diesen Bildern, wo man 25 Mal drauf guckt und man hat so das Gefühl, man wird ständig genarrt. Also das hat so ein bisschen so eine Form einer optischen Täuschung oder eines Suchbildes. Man schaut von unten rauf in dieses Treppenhaus. Das ist ein gewendeltes, ein nahezu, ja, ist wahrscheinlich, wenn es nicht so verzerrt wäre, wäre es ein rundes Treppenauge. Es sind Lampen stehen auf dem Treppengeländer. Das Ganze ist alles weiß in weiß und entlang der einzelnen Etagen ist im Treppenauge läuft ein Schriftzug quasi gewendet nach oben. Der folgt der Treppe. Und dann sieht man noch etwas, das sieht aus wie eine Rolltreppe, die durch das Treppenauge noch in der Mitte hochgeht. Vielleicht ist es aber auch eine Skulptur. Schwer zu erkennen. Das ganze Bild besteht aus einer Spirale, aus Kreissegmenten, aus ganz vielen hellen Lichtpunkten, die diese Lampen sind. Und das Ganze ist wirklich weiß, in hellgrau, in etwas dunkler Grau. Und es gibt eine schwarze Öffnung in dem Ganzen, die einen schönen dunklen Konterpunkt setzt. Also die wirklich auch zeigt, dass in dem Bild von dunkel bis hell alles vertreten ist. Aber es ist trotzdem so, dass dass der größte Teil des Bildes halt quasi einen Weiß-in-Weiß-Optik hat. Das ist ein sehr, sehr klares Bild von der geometrischen Aufteilung. Und trotzdem ist man als Betrachter, der mit dem Auge versucht zu folgen, da wirklich auf einem Suchtrip durch das Bild. Wo bin ich da? Wo könnte ich hochlaufen, wenn ich hochlaufen würde? Und wie sieht es oben aus? Und wie würde der Blick aussehen, wenn ich von oben nach unten schaue? Eine sehr schöne Variante dieses Klassikers, Blick durch ein Treppenauge, halt entweder von unten nach oben oder von oben nach unten. Diese Treppenhausbilder gibt es ja sehr viel. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes von dieser Sorte, weil es halt mit so viel ähnlichen Formen und ähnlichen Farbschattierungen arbeitet. Und die Komposition ist auch sehr schön, also der Anschnitt, wie dieses Treppenauge angeschnitten ist, sodass der negative Raum, der sich am oberen Rand des Bildes ergibt, quasi nochmal eine zusätzliche Komponente in dieser Spirale ausmacht. Also der fügt quasi noch ein zusätzliches Element hinzu. Gefällt mir sehr gut. Kann man unheimlich schlecht beschreiben. Guckt es euch an. Das Bild heißt Down from the Top und es ist von Mac Mumpitz. Finde ich ein schöner Beitrag zu dieser Architekturaufgabe. Das waren also insgesamt 4. Down from the Top von Mac Mumpitz, auf linienreduzierte Architektur von Montuashana, Rapid Bell von Doc 2K und gegen alle Regeln von Lady Lemming. Das sind die 4, die ich mir rausgesucht habe. Das heißt aber nicht, dass da nicht noch mehr zu holen ist. Also wir haben sehr, sehr schöne Triptychons, ein Triptychon da drin, das gefällt mir gut. Treppenauge gibt es nochmal als Motiv, das gefällt mir gut. Sehr schöne Schattenspiele, Treppenanschnitte und solche Geschichten. Also alles in allem sehenswert. Auf jeden Fall sozusagen der Link-Tipp im Eisernen Fotografen ist der Diskussionsbeitrag zum Eisernen Fotografen Nummer 14. Ja, und weil mich das wirklich schlichtweg weggehauen hat, was hier ankam an Bildeinsendung, habe ich gedacht, der nächste eiserne Fotograf, der wird mal sehr, sehr ähnlich, mit leicht veränderten Bedingungen. Das Thema reduziert hat euch offensichtlich beflügelt, also lasse ich reduziert drin, ändere aber Architektur in Natur und drittens ändere innen in außen. Wir haben dann also für den eisernen Fotografen Nummer 15 folgende Elemente. Erstens Natur, zweitens reduziert und drittens außen. Und da man uns ja jetzt allenthalben verspricht, dass es immer wieder mal schönere Tage gibt und dass der Frühling langsam kommt, ist das vielleicht die richtige Anregung für euch, euch vor die Tür zu machen und reduzierte Natur zu fotografieren. Ich werde mal schauen, ob ich ein bisschen was dazu beitragen kann. Also reduzierte Architektur habe ich gerade am Wochenende gemacht und mit der Natur, vielleicht kommt das dann in den nächsten Wochen irgendwann. Ja, das ist eigentlich schon für heute. Ich verabschiede mich jetzt mal und wie ihr wisst, immer so ein bisschen auf unbestimmte Zeit, nicht aus bösem Willen, sondern weil mir aufgrund meines normalen Jobs im Moment häufig die Energie zum Podcasten fehlt. Ich von meiner Seite sag hier Tschüss und entlasse euch noch mit einem Buchtipp von Andreas aus der Sendung. An dem Buchtipp und an diesem Audiobeitrag, für den ich mich recht herzlich bedanke, kann man sehen, was passiert, wenn man sozusagen auf dem letzten Loch seiner Energie noch Audiobeiträge oder zum Beispiel auch Podcasts produziert. Da kann es schon mal sein, dass einem mitten in der Nacht so ein bisschen die Worte ausgehen und dass man nicht mehr so richtig weiß, wo der rote Faden war. Nichtsdestoweniger, es ist ein Buchtipp und Buchtipps sind wertvoll. Und außerdem ist ein Buchtipp zu was Analogem. Das kann ich natürlich hier nicht einfach außen vor lassen. Ich spiele euch den Audiobeitrag von Andreas ein und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Und seid brav, geht fotografieren. Bis dahin. Tschüss.
Hallo, ihr Leute da draußen. Ich mache mal gerade noch hier den Menschen aus, der da schwitzt. Hallo, zum ersten Mal, mein Name ist Andreas Küssner, heiße ich. Ich habe mich gerade angespornt gefühlt von der letzten Folge, keine Ahnung, vom Folge 40. Übrigens, Glückwunsch zum 40. Ich weiß, das ist ein schwerer Schritt, aber das muss jeder mal tun. Und zwar, wenn ich es empfinde, wo bist du denn? Ich habe ein Buch bekommen zu Weihnachten, und zwar ein ganz tolles für die Analogfotografen, die gerade damit anfangen wollen. Analog, Fotos selbst entwickeln, selbst vergrößern. Das gute Ding ist ein bisschen älter, deswegen konnte ich es mir auch nicht so kaufen. Die Autoren sind Felix Freier und Norbert Sarrazin. Sarrazin, von dem sind eigentlich Bücher nicht so Mode, aber egal. Ist ein sehr nettes Grundlagenwerk. Es sind einige äußerst coole Ideen drin, auf die ich so nie gekommen wäre, zum Beispiel. Verschiedene Filme in eine Großformatkassette reinschmeißen, was eigentlich auch ganz cool wirken kann. Fotos nachkolorieren. Gut, das ist für die Leute, denen langweilig ist. Oder halt eben generell ins Belichten geht es da sehr stark. Also was man halt eben mit Lightroom und der digitalen Welt einstellt, stellt man da in einer analogen Welt mit an. Ich hoffe, man kann meine Stimme überhaupt verstehen. Ja, übrigens, für meine Verwirrtheit, da gibt es eine Erklärung. Es ist gleich 2 Uhr nachts und ich bin um 6 Uhr gestern aufgestanden. Warum ich noch nicht schlafe, weiß ich noch nicht. Das ist ein kleines Buch. Moment. Hat ganz viele Seiten. 373. Mit Bildern in Farbe. Unglaublich, oder? Ein sehr nettes Grundlagenwerk. Gott, ist meine Stimme scheiße. Kannst du bitte über dieses ein Piep zerlegen? Das wäre sehr lieb. Vielen Dank. Was gibt's da noch zu erzählen? Ja, wie man vergrößert, welche Techniken man anwenden kann. Dass man zum Beispiel, wo man einen Wickler mit einem kleinen Schwämmchen aufbringt oder mit irgendwas anderem, Pinzette, Träufel, mit der Nase, mit den Fingern draufmalen oder so, keine Ahnung. Halt so lustige Sachen, die einem da einfallen. Und das hat eben dann nur punktuell entwickelt und nicht ewig lange, komplett langweilig in so einem doofen Bart entwickeln. Das ist dann der künstlerische Teil. Was mir drin zwar ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen die Polaroid-Geschichte, aber ich glaube, das wäre dann zu viel, dann wären es nochmal so 500 Seiten mehr. Okay, das soll es dann aber auch schon wieder gewesen sein. Mein Name ist Andreas Kissmehl, unter denselbigen bin ich auf Twitter, auf Twitter auch, aber sehr uninteressant auf Flickr zu finden, also Andreas, so wie es geschrieben wird, Kissmehl, Kissmehl, auseinander und Karte groß. So, genug der Eigenwerbung. Achso, Moni, ganz toller Podcast, bla 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 bla, Schleim, 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 mir geht gleich einer ab. So, Pflicht ist auch getan. Hoffentlich klappt das jetzt mit diesem Bluthuse. Naja, schönen Abend noch, ciao.
Mach ich das aus?
Ich glaube da.